Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und zu einer Safari in Südafrika. Mein Name ist Tina Witte. Die meisten Reiselustigen zieht es im Winter in den Süden Afrikas, dann, wenn dort Sommer herrscht. Aber eine Reise im südafrikanischen Winter, der etwa von Ende Mai bis Ende August geht, kann sehr interessant sein. In dieser Zeit ist zum Beispiel das Wetter im Nordosten des Landes trocken und tagsüber angenehm warm. Perfekte Bedingungen für eine Safari im Kruger-Nationalpark. Und genau zu dieser Zeit war Philipp Rayon für 3 Tage und Nächte dort mit anderen Teilnehmern und 2 Rangern unterwegs.
Wir laufen durch Gras, alle hintereinander in einer Reihe. Die Grashalme sind kniehoch, teils reichen sie mir aber sogar bis zum Bauch. Wir stapfen durch den Kruger-Nationalpark in Südafrika. Wir, das sind 6 Besucher und unsere 2 Ranger. Oris, der Chef-Ranger, bleibt stehen und zeigt uns eine Spur. Ein Löwe war hier, wohl erst vor kurzem, meint Oris. Dann müsse er uns bemerkt haben und sei abgehauen.
In the south, the western corner of the Kruger National Park.
Im Südwesten des Kruger-Nationalparks sind Löwen nicht so verbreitet wie in anderen Ecken. Die Tierverbreitung hängt sehr von den ökologischen Bedingungen ab.
Der Park erstreckt sich über 350 Kilometer Länge und ist im Schnitt rund 50 Kilometer breit. Auf der Fläche, die etwa so groß ist wie Sachsen-Anhalt, gibt es verschiedene Landschaftsbilder mit verschiedenen Pflanzen und Tierarten. Für uns auf unserem Trail heißt das, Löwen sind hier selten und wir haben ihn gerade verscheucht. So ein Ärger. Es ist noch früh am Morgen, etwa 6:30. Die Sonne hat sich noch nicht über den nächsten Hügel gekämpft. Es ist etwa 10 Grad kalt. Geschlafen haben wir unter 3 Decken. Jetzt sind wir auf unserer ersten Wanderung des Wilderness Trails. Wilderness Trail heißt 3 Nächte in einem abgelegenen Camp im Kruger Nationalpark, ohne Strom und mit keinem oder nur wenig Handyempfang. Tagsüber laufen wir durch den Park. Insgesamt etwa 15 Kilometer am Tag und nie nebeneinander. Unsere 2 Ranger vorneweg. Das sei Vorschrift und am sichersten, sagen sie. Sie tragen jeweils ein Gewehr mit sich, unsere Lebensversicherung, die Gewehre und die Ranger. Oris erklärt, wie er uns auf dem sogenannten Bushman Trail navigiert.
I've been at Bushman for a very long time.
Ich bin seit langer Zeit im Bushman. Wenn ich mich an die Anfänge erinnere, war ich hier mit erfahrenen Führern. So habe ich das Gebiet kennengelernt. Wir nutzen Orientierungspunkte.
We use landmarks.
Für mich sieht hier alles irgendwie gleich aus. Ohne Oris und seinen Kollegen Obi wären wir zwischen Grashügeln, Felsen und den vielen trockenen Bäumen verloren, würden uns verlaufen. Alleine dürfen wir durch den Park aber ohnehin nicht gehen. Das ist strikt verboten. Aus gutem Grund. Wir bleiben abrupt stehen. Über einige Bäume hinweg schaut uns eine Giraffe an, etwa 60 Meter entfernt. Wir machen Fotos, dann trabt die Giraffe langsam davon. Wenig später kommt uns ein Elefant entgegen und Oris zeigt uns eine Fläche voller Mist. In der Mitte ist der Kot noch ganz, am Rand aber zertrampelt und verteilt. Der Misthaufen ist etwa 3 Quadratmeter groß und stammt von Nashörnern. Sie kommunizieren so wichtige Informationen wie Paarungsbereitschaft, erweisen gegenseitig Respekt und markieren ihre Territorien. Der Haufen stammt von Breitmaulnashörnern. Sie fressen nur Gras. Neben ihnen gibt es im Park noch die blätterfressenden Spitzmaulnashörner. Warum Oris der Kot so freut, erklärt er mir später.
Wir haben Tausende und Tausende von ihnen verloren. 2010 hieß es zum Beispiel, wir hätten etwa 10.000 Nashörner. Jetzt sind es weniger als 2.500. Man sieht sie deshalb nur noch sehr selten.
Der Grund: Wilderei. Die Hörner der Tiere sind auf dem Schwarzmarkt Zehntausende Euro wert und sie sind leicht zu bekommen, denn Nashörner sehen schlecht. Wilderer können sich bei günstiger Windrichtung leicht anschleichen und sie erlegen. Die Nationalparkverwaltung will die Tiere mit verschiedenen Programmen schützen. Unter anderem betäuben Ranger die Tiere und sägen die Hörner ab. So verlieren die Tiere ihren Wert für die Wilderer. Laut Studien schützt sie das Gut vor Wilderei. Nach der Wanderung kommen wir zurück ins Camp. Davon gibt es über den Park verteilt 7 Stück. Manche davon sind etwas in die Jahre gekommen, unseres aber nicht. In jeder Hütte schlafen 2 Personen. Die sind geräumig und erst wenige Jahre alt. Wir haben sogar jeweils ein eigenes Bad mit heißem Wasser. Zum Camp gehört auch eine überdachte Terrasse. Dort entspannen wir und essen, was der Koch zubereitet. Und dort sitzen wir mittags und beobachten Tiere. Keine 50 Meter entfernt von der Veranda ist ein Wasserloch. Elefanten kommen, trinken, bespritzen sich mit Wasser. Manchmal sind es einzelne Bullen, teils aber auch Herden von 20 Tieren mit Jungen. Später gesellen sich zum Beispiel Giraffen dazu, dann kommen mal Büffel ins Sichtfeld. Ständig passiert etwas. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. So geht es auch Gary aus den USA. Er und seine Frau Julie sind Teil unserer Wandergruppe. Gary beschreibt zwei seiner Höhepunkte auf der Tour.
A giraffe trying to get down to the watering hole.
Eine Giraffe, die versucht, runter ans Wasserloch zu kommen. Sie muss ihre Beine so umständlich manövrieren für eine tägliche Aufgabe, die andere Tiere als selbstverständlich hinnehmen. Oder die Giraffen, wie sie durch ihren natürlichen Lebensraum galoppieren. Es sieht aus wie in Zeitlupe, aber ihre Schritte sind einfach so groß.
Wenn Giraffen trinken wollen, müssen sie die Vorderbeine ganz weit auseinander machen, damit sie mit dem Hals runter ans Wasser kommen. Seiner Frau Julie geht eine andere Begegnung nicht mehr aus dem Kopf.
Das Stachelschwein, das wir gesehen haben, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Jemand meinte, wenn ich unseren Guide frage, ob wir Stachelschweine sehen, würde er nur lachen, weil es hier so schwer ist, sie zu finden.
Das Stachelschwein lief uns über den Weg, als wir mit dem Geländewagen unterwegs waren. Am zweiten Tag sind wir mit dem Allrad zur Nachmittagswanderung gefahren. Auf der Ladefläche sind hinten Sitzbänke montiert. So sitzen wir erhöht und können die Tiere besser sehen. Ein typisches Safari-Auto. Auf dem Rückweg wird es schon dunkel. Wir fahren über die Staubpisten und suchen noch einmal einen Löwen. Den haben wir kurz vorher brüllen gehört. Plötzlich gibt Ranger Oris am Steuer Gas. Der Wagen springt los. Wenige Sekunden später bremst er stark und auf dem Weg vor uns sitzen zwei Stachelschweine. Sie gucken uns an, richten ihre Stachel auf und suchen dann ihren Weg in die Büsche. Eine seltene Begegnung in diesem Teil des Kruger Nationalparks. Den Löwen sehen wir aber auch an diesem Abend nicht. Dafür treffen wir kurze Zeit später auf einen Leoparden am Wegesrand. Zurück im Camp hat der Koch für uns gegrillt. Dann sitzen wir noch ums Lagerfeuer. Es ist der letzte Abend. Seit 125 Jahren gibt es in dieser Gegend ein Schutzgebiet für Wildtiere. Heute leben im Kruger etwa 750 Tierarten. In unseren drei Tagen haben wir einige von ihnen gesehen. Beim Wandern liefen uns etwa Zebras, Elefanten, Warzenschweine und Klipspringer über den Weg. Die kleine Antilopenart ist das Lieblingstier von Ranger Oris.
Früher hatten wir Klipspringer auch in dem Dorf, in dem ich lebe. Aber sie sind verschwunden. Als ich ein Jugendlicher war, habe ich im Wald auf die Kühe meiner Eltern aufgepasst. Da habe ich die Klipspringer rumspringen sehen. Das hat mich begeistert.
Unser Abenteuer geht nun zu Ende. Morgen fahren wir zurück in eins der zentralen Camps im Park, wo unser Mietwagen steht. Oris wird bald die nächste Gruppe durch den Park führen. Die allermeisten der jährlich Hunderttausenden Kruger-Besucher fahren nur mit dem eigenen Wagen durch den Park oder lassen sich in einem Safari-Auto herumfahren. So sehen sie oft viel mehr Tiere, als wir zu Fuß gesehen haben. Denn die Tiere haben sich an die Autos gewöhnt. Vor Wanderern haben sie mehr Angst und laufen weg. Trotzdem, die drei Tage und Nächte im Park waren etwas ganz Besonderes. Wir waren auf Augenhöhe mit den Tieren und wirklich sehr nah dran.
Aber vielleicht ist eine weite Flugreise nichts für Sie oder es ist einfach zu teuer. Dann lässt sich mit etwas Glück ein Teil von Afrika direkt ins heimische Wohnzimmer holen. Die Idee dazu gab es in Corona-Zeiten. Weil keine Touristen mehr in die Parks in Kenia reisen konnten, überlegten sich die Betreiber der Schutzgebiete Alternativen. Auf Instagram oder Livestreaming nahmen sie Menschen aus der ganzen Welt mit auf Tour durch ihre Parks. Ein sehr erfolgreiches Modell, das auch jetzt noch weitergeführt wird. Mehr von Antje Diekans.
So beginnt meist eine Safari. Am frühen Morgen geht es mit dem Geländewagen los. Während die Sonne über der Savanne aufgeht, halten alle Ausschau nach Löwen, Giraffen, Zebras und Co. An Wasserlöchern wird angehalten, denn hier tummeln sich besonders viele Wildtiere. Ein Anblick, der das Herz von vielen höher schlagen lässt. Aufregend, einzigartig. Doch was, wenn sich dieses Naturerlebnis zumindest ein bisschen in das heimische Wohnzimmer holen ließe? Derek Jubert, Betreiber von mehreren Safari-Camps in Kenia, Botswana und Simbabwe, hatte eine Idee.
Wo auch immer sich etwas Interessantes im Busch abspielt, installieren wir eine Webcam.
Sofa-Safari nennt sich dieses Konzept. Tierliebhaber aus der ganzen Welt können sehen, was sich gerade in einem von Kenias Nationalparks abspielt. Das kann manchmal ganz schön spektakulär sein, sagt Derek Jubert.
Wir haben diese großen Elefanten, die kommen, um Wasser zu trinken. Sie bahnen sich einen Weg durch Herden von Zebras und Antilopen.
Ganz so wie in der Natur klinge das über die Webcam dann zwar nicht, aber doch ziemlich ähnlich.
Du kannst alles sehen und auch hören. Wenn die Elefanten mit dem Wasser spritzen, für mich ist das eines der magischsten Geräusche auf der Welt.
Andere Betreiber von Camps oder Schutzgebieten haben ähnliche Angebote. Manche stellen auch einfach nur besondere Safari-Erlebnisse bei Instagram oder auf anderen Plattformen ein. Ein Konzept, das sich in Corona-Zeiten etabliert hat. Als die Touristen und damit die Einnahmen ausblieben, sollten so Spendengelder gesammelt werden. Derek Jubert meint aber, auch ohne Corona haben die Sofa-Safaris viele Vorteile.
In fact, not everybody should travel to these locations.
Tatsächlich sollte nicht jeder zu diesen Orten reisen, denn das wäre sehr schlecht für die Umwelt. Darum wollen wir diese Wildniserfahrung den Menschen nach Hause bringen.
Eines ist sogar gleich wie bei einer normalen Safari: Man braucht viel Geduld. Oft ist über Stunden kein Tier am Wasserloch zu sehen. Demnächst sollen die Bilder noch etwas spektakulärer werden. Derek Jubert plant, eine neue Kamera zu installieren.
Ich versuche, eine Kamera zu entwickeln, die halb über und halb unter Wasser ist. Die will ich da platzieren, wo Nilpferde sich während des Tages ausruhen. Dann kann man die Fische im Wasser und im Hintergrund die Nilpferde sehen. Manchmal tauchen sie dann ins Wasser ein und machen die Kamera dabei hoffentlich nicht kaputt.
Das wären dann Einblicke, die man nur vom Sofa aus kriegt, optisch näher dran als auf einer richtigen Safari.
Das war Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.